herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kirchschoner Gemeinde Mortshausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kirchschonergemeinde-mortshausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Liebe Gemeinde, Jesus lehrt beten. Das stand ja ganz groß über dieser Allianzwoche am Anfang dieses neuen Jahres, die heute mit diesem Abschlussgottesdienst zu ihrem Ende kommt. Beten muss anscheinend gelernt sein. Das ist kein Selbstläufer. Das geht nicht einfach so. Wirklich nicht? Ich dachte immer, im Gebet können wir so zu Gott kommen, wie wir es sind. Da kommt es nicht auf die ausgefeilte Wortwahl an. Da spielt es keine Rolle, ob wir hängen bleiben oder ins Stocken geraten, so wie eben auch bei dem Lied. Das passiert und das ist eigentlich auch in Ordnung. Da macht es nichts aus, dass uns manchmal die Worte fehlen und wir einfach nur noch schweigen. Gott wird unser Beten, ja sogar unser Stammeln schon verstehen. Daran lag für mich immer die große Freiheit des Gebets. Und jetzt das, Jesus lehrt beten. Anscheinend haben wir es doch nötig, bei ihm in die Schule zu gehen. Oder ist das Vaterunser, das Jesus gelehrt hat, nur etwas für Anfänger, die sich schwer tun mit dem Beten? Für die, die nicht geübt sind im freien Gebet? Die sich noch festhalten müssen an vorformulierten Worten, weil ihnen eigene so schwer über die Lippen kommen? Manche Christen sehen das ja so, vorformulierte Gebete wie das Vaterunser sind so etwas wie der Grundkurs des Betens, Fortgeschrittene können das dann selbst. Ich glaube nicht, dass das so ist. Schließlich gibt Jesus ja keinen Rhetorikkurs, in dem es darum ginge, ästhetisch schöne, wohlformulierte Gebete hervorzubringen. Und er sagt auch nicht, also fangt doch einfach mal mit diesen Worten an, so lange, bis ihr dann selbst frei beten könnt. Ich glaube, es geht um was anderes. Es geht um die Haltung beim Beten, um die innere Einstellung, um das Verhältnis zwischen dem Beter und Gott. Und natürlich auch um die Inhalte, denn wir Menschen sind doch immer wieder schnell dabei, nur an uns, an unsere Anliegen zu denken und alles andere auszublenden. Wenn wir ehrlich sind, haben wir doch immer auch unsere ganz speziellen Themen, die wir im Gebet vor Gott bringen. Ganz so frei, wie wir das manchmal meinen, ist unser freies Gebet dann auch wieder nicht. Jesus lehrt beten. Ich denke, wir alle haben es immer wieder nötig, bei ihm in die Schule zu gehen und von ihm zu lernen. Deswegen war ich auch dankbar über das Thema dieser Woche. Das Vaterunser, das Jesus seinen Jüngern und uns gelehrt hat. Abend für Abend haben wir uns an den einzelnen Bitten entlang gebetet und haben so, hoffe ich, auch die Vielfalt entdeckt, die in diesen Worten drin stecken. Ja, es steckt viel drinnen im Vaterunser. Und doch bringt Jesus es mit seinen Worten immer wieder auf den Punkt, wie und worum wir beten sollen. Und das alles in der großen Freiheit der Kinder Gottes, die Gott ihren Vater nennen dürfen. Deswegen beten wir ja auch Vater unser im Himmel. Heute nun in unserem Abschlussgottesdienst geht es um den Schluss des Vaterunsers. Nach 7 Bitten schließt es mit einem Gotteslob. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist gut so, dass das Gebet Jesu so endet. Denn Beten, das ist ja mehr als Bitten. Beten ist etwas anderes als ein Wunschzettel, den wir Gott entgegenhalten. Es geht nicht in erster Linie und nur um das eigene haben wollen. Gib, hilf, mach, bewahre, stärke, sorge du dafür. Nein, es geht beim Beten auch immer und sogar in erster Linie um das Lob Gottes. Klar, wir dürfen bitten, ihm das sagen, was uns auf dem Herzen liegt, was wir und die Welt so bitter nötig haben. Das alles darf und soll ja auch sein. Aber, und das ist mir wichtig, am Ende blicken wir wieder ganz von uns weg. Richten unseren Blick wieder ganz auf den, dem unser Gebet gilt, und legen alles, was wir gebetet haben, voller Vertrauen, ganz und allein in Gottes Hand. Wir verlangen nichts mehr. Wir reden nicht mehr von dem, was wir noch brauchen. Wir reden nicht mehr von dem, was noch fehlt, sondern wir loben Gott. So bist du, Gott. Das alles ist deins. Das ist deine Macht. Das liegt allein in deinen Händen. Das kannst du, und darauf vertraue ich. Als ich im Rahmen meiner Dekanetätigkeit im Sommer einen Kollegen verabschiedet habe, habe ich in Gönnern eine schöne Tradition kennengelernt. Wenn in dieser Gemeinde das Vaterunser gebetet wird, dann immer nur bis zur letzten Bitte. Und danach setzt die Orgel ein und die Gemeinde stimmt den Lobgesang an und singt den Lobpreis am Ende des Vaterunsers. Ich fand das schön, weil dadurch noch einmal ganz deutlich wird, dass dieses Ende des Vaterunsers nicht einfach irgendwie eine Abschlussformel ist, sondern ein Lobpreis zur Ehre Gottes. Alles, was wir gebetet haben, mündet ein in den großen Lobgesang, vergleichbar mit dem Heilig, Heilig, Heilig der Engel aus Jesaja 6. Dadurch wird auch deutlich, ich erbitte nicht nur was von dir, Gott, ich gebe dir auch was. Das ist nicht viel, darauf sollte sich niemand was einbilden. Aber ich gebe Gott, was ihm zukommt, seine Ehre, sein Lob. Ich anerkenne seine Größe und verzichte darauf, selbst groß dazustehen. Beten hat für mich immer auch etwas mit Demut zu tun, so wie es Paul Gerhardt einmal gedichtet hat: Ach, ich bin viel zu wenig, zu rühmen deinen Ruhm. Alle unsere Bitten im Vater Unser erhalten durch den Lobpreis am Ende ihren Sinn. Geheiligt werde dein Name, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Dein Reich komme, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Dein Wille geschehe, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wir könnten so alle Bitten des Vaterunsers noch einmal durchbuchstabieren. Dass wir überhaupt so bitten können, das liegt daran, dass das Reich Gott doch längst schon gehört, dass er die Macht hat, dass er selbst die Kraft ist und alle Herrlichkeit sein ist. Wir bitten ihn in Anführungszeichen nur darum, dass das alles auch offenbar wird auf Erden. Und wir sagen Gott, dass wir das erkannt haben und seine Wirklichkeit über unserem Leben und für unser Leben anerkennen. Damit geben wir Gott die Ehre, aber nicht als Untergebene oder gar Unterworfene, die sich einer höheren Macht beugen müssen, ob sie wollen oder nicht, sondern als Menschen, die er durch Jesus Christus zu seinen Söhnen und Töchtern berufen hat. So ist all unser Bitten gewissermaßen eingebettet in den Anfang und das Ende. Wir beten zu unserem Vater, dem das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit sind, in Ewigkeit. Ein Theologe hat mal gesagt, diese Schlussworte des Vaterunsers geben uns einen Ausblick in die Ewigkeit. Die Ewigkeit, das ist der Zustand, wo Gott immer gepriesen wird. Da gibt es keine Trennung mehr von Gott. Da gibt es keinen Grund mehr zu klagen und zu bitten, sondern nur noch Grund zur Freude und zum Loben. Wenn wir Gottesdienst feiern, wenn wir beten, wenn wir unsere Lieder singen, dann wagen wir einen Blick in diese Ewigkeit. Ja, mehr noch, dann schenkt sich Gott uns aus seiner Ewigkeit mitten in unser Leben hinein. Damit wird dann auch schon ein Stück Ewigkeit vorweggenommen. Dann werden wir schon hier und jetzt hineingenommen in die Ewigkeit und die Wirklichkeit Gottes. Nicht, weil wir uns aufschwingen zu Gott durch unser Gebet. Das ist in Religion der Fall, wo Menschen meinen, sich durch religiöse Übungen zu Gott emporarbeiten zu können, um in der Gottheit aufzugehen. Nein, sondern allein darum, weil Gott sich uns aus seinem Willen heraus schenkt. Wie weit er damit geht, wie weit er heruntergekommen ist, das haben wir vor kurzer Zeit erst an Weihnachten gefeiert. Sein Sohn ist Mensch geworden, um uns nahe zu sein. Und er erwirkt für uns die Erlösung am Kreuz, damit wir Leben haben in Gottes Ewigkeit. Im Kreuz wird mir immer wieder deutlich, wie verborgen Gottes Herrlichkeit doch auch immer wieder ist. Für die einen ein Stein des Anstoßes, für uns das große Pluszeichen über unserem Leben. Weil Gott sich selbst hingibt für uns, dafür loben wir ihn, dafür danken wir ihm. Das ist Gottes Herrlichkeit und seine Wirklichkeit. Denn dein ist das Reich. Besonders wir Deutschen haben ja so unsere Probleme mit dem Wort Reich. In diesem Jahr 2015 gedenken wir des Endes des Zweiten Weltkrieges 1945, das gleichzeitig auch das Ende des sogenannten Dritten Reiches bedeutete. Und wie hatte alles angefangen? Am 10. Februar 1933 hielt Adolf Hitler im Berliner Sportpalast eine Rede, die er mit deutlichen Anklängen an den christlichen Glauben und an den Lobpreis des Vaterunsers beendete. Ich will uns das mal vorlesen. Er sagte: Ich kann mich nicht lossagen von dem Glauben an mein Volk, kann mich nicht lossagen von der Überzeugung, dass diese Nation wieder einst auferstehen wird, und hege felsenfest die Überzeugung, dass dann einmal die Stunde kommt, in der Millionen hinter uns stehen und mit uns begrüßen werden, das neue deutsche Reich der Größe und der Ehre und der Herrlichkeit. Amen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer nahmen diese Blasphemie begeistert auf. Jubelnder Beifall und Heilrufe sind überliefert. Wohin das alles geführt hat, wir wissen es. Wie schwer hatten es damals die mahnenden Stimmen, die deutlich machten, dass wir auf Gottes Reich warten. Und wie wichtig war die Barmer Theologische Erklärung von 1934. Dort heißt es in der zweiten These: Wir verwerfen die falsche Lehre, als gäbe es Bereiche in unserem Leben, in denen wir nicht Jesus Christus, sondern anderen Herren zu eigen wären, in denen wir nicht der Rechtfertigung und Heiligung durch Jesus Christus bedürften. Auch daran erinnern wir uns, wenn wir zu Gott beten, denn dein ist das Reich. Gott allein soll die Herrschaft über mein Leben haben. Das Reich gehört nicht den Politikern, den Finanzjongleuren, all denen, die sich immer wieder aufmachen, um ihre Reiche, ihre Imperien zu bauen. Sie sollen nicht die Herrschaft über uns haben, und wenn sie uns noch so das Blaue vom Himmel herunter versprechen. Nein, die Herren dieser Welt gehen, unser Herr aber kommt, denn sein ist das Reich. Und dein ist die Kraft. Von Gott her bekommen wir neue Kraft, die uns über Höhen und Tiefen hinwegtragen kann. Kraft, die nicht zerstören, sondern die heilen und helfen kann und will. Kraft, die wir zum Leben brauchen. Kraft, die so anders ist als das tägliche Spiel der Kräfte, in dem es vor allem um Durchsetzungsfähigkeit und sich behaupten müssen geht. Kraft nicht für den Konkurrenzkampf um bessere Noten und Ausbildungs- und Arbeitsplätze. Kraft nicht, um in unserer Ellenbogengesellschaft der Gewinner zu sein. Nein, sondern Kraft für unser Leben. Lebenskraft, von Gott geschenkt für uns selbst und zum Teilen mit anderen. Gut, dass wir eine Kraftquelle haben, die außerhalb von uns ist. Gut, dass wir uns nicht auf unsere eigene Kraft verlassen müssen. Gut, wenn wir uns bewusst machen, Gottes Kraft, die ist unendlich groß. Vielleicht lernt man diese Worte noch einmal ganz anders beten, wenn man schon an den Grenzen der eigenen Kräfte angelangt war. wenn man gespürt hat, ich bin mit meiner Kraft am Ende. Und wenn man dann auch die Erfahrung machen konnte, Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Mit diesen Worten endet das Vaterunser noch nicht ganz. Denn ein Wort, das wir nie vergessen sollten, kommt noch. Amen. Ein Konfirmand hat mal auf die Frage geantwortet, was denn Amen bedeute. Das heißt so viel wie Schluss jetzt oder Verbindung beendet, over and out. Und so ganz weit hergeholt war diese Antwort ja nicht. Sie liegt ja nahe, weil wir unsere Gebete immer mit diesem Wort abschließen. Aber so ist es ja nicht. Martin Luther hat geschrieben, was heißt Amen? Dass ich soll gewiss sein, Amen, Amen, das heißt ja, ja, so soll es geschehen. Das Amen ist für mich immer so etwas wie ein Ausrufezeichen. Und selbst dort, wo ich vielleicht durch das, was ich erlebe, eher ein Fragezeichen im Sinn habe, da mache ich trotzdem ganz bewusst ein Ausrufezeichen. So ist es, so soll es geschehen. Von wegen Amen heißt Schluss jetzt oder over and out. Wenn wir Gott die Ehre gegeben haben und ihm gesagt haben, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, dann sagen wir Amen und setzen dahinter ein Ausrufezeichen und sagen damit, so ist es doch schon. Aber damit ist da nicht Schluss. Ich fand das spannend, Heiko, als du eben die Geschichte aus der Bibel vorgelesen hast von der Verklärung. Die geht ja eigentlich noch weiter. Da sagen die Jünger dann, Mensch, hier ist gut sein, lass uns Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und die dritte, Elia, genau, Elia. Und die wollen nicht mehr runter von diesem Berg der Verklärung, die wollen dort bleiben. Aber nein, es geht wieder zurück in den Alltag, zurück in das Leben. Und ich glaube, hier bei unserem Gebet ist das ganz genauso. Es heißt nicht, Schluss jetzt, das war's jetzt, jetzt lebe ich wieder mein Leben, wie ich das möchte, wie ich das immer so tue. Nein, jetzt nach dem Amen geht's eigentlich erst so richtig los. Dann geht's mit dem Gebet im Rücken wieder zurück ins Leben. Und eigentlich soll unser ganzes Leben ja ein Lobpreis Gottes sein zu seiner Ehre. Und damit es das auch immer wieder wird, brauchen wir, glaube ich, solche Gebete wie das Vaterunser, mit dem Jesus uns das Beten gelehrt hat. Wir haben sie immer wieder nötig. Diese Vergewisserung, dass Gott unser Vater ist. Jede einzelne Bitte, weil sie uns vor Augen führen, was wichtig ist und auch, was wir zu ihrer Erfüllung beitragen können und sollen durch unser Tun und unser Lassen. Und dann auch die Gewissheit, dass doch jetzt schon gilt, was oft noch verborgen ist, dass Gott allein das Reich ist und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstehen und Begreifen, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.